Covid-19-Pandemie als Herausforderung für die psychische Gesundheit. Erkenntnisse und Implikationen für die Forschung und Praxis aus Sicht der klinischen Psychologie und Psychotherapie.
Hallo und herzlich willkommen. Zunächst möchten wir beide uns kurz vorstellen. Mein Name ist Eva-Lotta Brakemeier. Ich bin seit Oktober 2019 Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie hier an der Universität Greifswald und gleichzeitig auch die Direktorin des Zentrums für psychologische Psychotherapie, kurz ZPP, ebenfalls der Universität Greifswald.
Mein Name ist Janine Wirkner. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Frau Professor Brakemeier und habe ganz aktuell auch die Leitung der Hochschulambulanz am ZPP übernommen.
In diesem Beitrag diskutieren wir mit Ihnen nun die Frage, welche Herausforderungen die Covid-19-Pandemie für die psychische Gesundheit darstellt. Dabei orientieren wir uns an einem Positionspapier, welches wir gemeinsam mit anderen führenden Wissenschaftlerinnen der Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie verfasst haben, sowie mit unserer Greifswalder Kollegin Prof. Dr. Susanne Wurm, eine der führenden Präventionsforscherinnen in Deutschland.
Bevor wir auf die wissenschaftlichen Aspekte eingehen, möchte ich dir eine eher persönliche Frage stellen. Wie hat denn die Corona-Pandemie dein erstes Jahr hier in Greifswald geprägt?
Ja, die Corona-Pandemie hat es ganz erheblich natürlich geprägt. Ich war ja gerade hier, habe ich hier begonnen, als die Pandemie dann im Februar, März sich auch in Mecklenburg-Vorpommern ja sehr, sehr langsam zum Glück, aber dennoch ausgebreitet hat. Zudem unterlagen wir ja auch den Sicherheitsmaßnahmen der Bundesregierung und der Landesregierung. Wir haben dann sehr schnell hier im ZPP sämtliche Therapien versucht, auf Videotherapien umzustellen, haben auch unsere Seminare für die Ausbildungskandidierenden, aber natürlich auch Vorlesungen und Seminare an der Uni auf digitale Formate umgestellt und hatten so erstmal alle Hände voll zu tun, um diese ganzen Anpassungen vorzunehmen. Darüber können wir ja vielleicht später nochmal sprechen. Ich würde jetzt gerne zunächst auf die Wissenschaft zurückkommen. Was wissen wir denn bereits über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit aus Studien?
Also zunächst einmal wissen wir aus früheren Infektionswellen 2002 und 2012, die Deutschland jetzt glücklicherweise nicht oder nur einen sehr geringen Umfang erreicht haben, dass es in der Folge eben dazu kam, dass psychische Störungen, also insbesondere Depressionen und Angsterkrankungen zugenommen haben. Und wir wissen auch, dass das Risiko und das vor allem bei infizierten Patienten, intensivmedizinisch behandelten Patienten und medizinischem Personal steigt, auch an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken. Dass auch die derzeitige Pandemie nicht nur eine Bedrohung für die körperliche, sondern auch für die seelische Gesundheit darstellt, zeigen jetzt entsprechend erste internationale Studien. In China und in anderen Ländern zeigt sich zum Beispiel eine Zunahme von wiederum depressiven und Angstsymptomen in der Bevölkerung. Es kam aber auch vermehrt zu Schlafstörungen und es deutet alles darauf hin, dass sich auch bereits bestehende psychische Erkrankungen verschlimmern können. Problematisch wird es dann, wenn der Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung pandemiebedingt nicht mehr gewährleistet werden kann. Auch aktuell zeigt sich in internationalen Studien, dass so Covid-19-Patienten und das medizinische Personal besonders gefährdet sind. Gibt es denn bereits erste Erkenntnisse für Deutschland?
Ja, erfreulicherweise haben auch hier viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schnell reagiert und Studien initiiert, die unter anderem auch die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit beleuchten. Allerdings sind das bisher noch überwiegend Online-Studien mit allen Vorteilen und Nachteilen. Also Vorteil ist natürlich, dass wir dort recht schnell große Stichproben erhalten. Nachteil aber auch, dass eben nur bestimmte Menschen sich an Online-Studien beteiligen. Beispielsweise sicherlich nicht die sehr, sehr alten Menschen, die auch in Pflege- und Altenheimen wohnen. Die Studien, die es aber gibt, zeigen so in der Zusammenschau ganz interessant, dass wir etwa ein Drittel der Personen in Deutschland fühlen sich tatsächlich stark oder auch sehr stark psychisch belastet. Ein Drittel wiederum berichtet dann eher über Leichtbelastung und jetzt je nach Zeitraum teilen auch so 10-20% mit, sich ganz wenig oder auch gar nicht psychisch belastet zu fühlen. Auf diese Personengruppe können wir später nochmal zu sprechen kommen. Bei den Personen, die sich jetzt stark oder auch sehr stark psychisch belastet fühlen, dominieren auch hier Ängste und Depressionen, Schlafstörungen, all das, was du auch aus den internationalen Studien berichtet hast. Wir wissen jetzt noch nicht, ob jetzt während der akuten Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen in den ersten Monaten der Pandemie sich tatsächlich auch ein Anstieg der Inzidenzen und Prävalenzen, also eine wirkliche Zunahme der psychischen Störungen, ergibt, weil wir bei psychischen Störungen eine gewöhnlich längere Inkubationszeit haben und auch viele Menschen ja erstmal auch gar nicht zum Arzt oder Psychotherapeut gegangen sind. Wir erwarten aber aufgrund der Daten aus anderen Ländern und auch unserer Erkenntnisse aus früheren Pandemien ganz klar, dass diese Pandemie auch zu einem Anstieg der Prävalenzen führen wird. Warum ist das eigentlich so? Was ist das Gefährliche an diesem Virus für die psychische Gesundheit?
Wir gehen davon aus, dass die Pandemie einen sogenannten einzigartigen und multidimensionalen, also alle möglichen Bereiche betreffenden Stressor darstellt, der durch insgesamt 5 Charakteristika gekennzeichnet ist. Erstens ist es problematisch, weil wir eine weltweite Verbreitung vorliegen haben, gleichzeitig aber auch eine nicht absehbare zeitliche Dauer. Daraus entsteht dann zweitens natürlich Unsicherheit und die Menschen haben das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Drittens hat die Pandemie auf der einen Seite ganz persönliche Auswirkungen auf jeden Einzelnen und nahezu alle Lebensbereiche. Und viertens ist aber auch die gesamte Gesellschaft, also beispielsweise durch die wirtschaftlichen Folgen betroffen. Und fünftens sind durch die Sicherheitsmaßnahmen, die natürlich sinnvoll sind, und die Ausgangsbeschränkungen vorübergehend auch Hilfesysteme und Schutzfaktoren weggefallen. Also so mussten zum Beispiel psychotherapeutische Praxen kurzfristig schließen, die Kliniken haben ihre Aufnahmekapazitäten reduziert und auch Sport- und Bewegungsangebote konnten nur eingeschränkt wahrgenommen werden. Und wenn wir jetzt vom sogenannten Vulnerabilitätsstressmodell ausgehen, also davon, dass psychische Erkrankungen durch ein Zusammenspiel von persönlichen Voraussetzungen, das können erbliche Faktoren sein oder die Lerngeschichte, und gleichzeitig belastenden oder stresshaften Lebensereignissen entstehen, dann steigt also durch das Virus nicht nur die gesundheitliche, sondern auch die psychische Gefahr und das insbesondere für Verletzliche, für besonders vulnerable Gruppen. Was wissen wir denn aktuell schon über diese vulnerablen Gruppen, also über Risikofaktoren?
Ja, wenn man sich da auch all die Studien in der Zusammenschau anschaut, dann fallen einige Risikofaktoren auf, die in großen Studien identifiziert worden sind oder jetzt auch schon in mehreren. Da können wir unterscheiden zunächst die sozioökonomischen Faktoren. Das sind zum Beispiel der Verlust sozialer Kontakte, der Verlust auch von Kinderbetreuung, Beschulung in Familien, ja, was dann zu Homeschooling führt, zu erheblichen Stressfaktoren, natürlich auch arbeitsmäßig, Arbeitsplatzverlust oder finanzielle Einbußen. Auch wie eben schon gesagt, die Tätigkeit im Gesundheitswesen stellt per se einen Risikofaktor dar. Darüber hinaus gelten gesundheitliche Faktoren, wie natürlich die Infektionen mit Covid-19, aber auch körperliche oder psychische Vorerkrankungen oder auch Pflegebedürftigkeit als Risikofaktoren für psychische Belastung. Zudem scheinen Menschen, die sich einsam fühlen, das ist ja auch ein Unterschied, ich kann ja auch viele Menschen um mich herum haben, mich trotzdem einsam fühlen, Menschen, die interpersonale Konflikte, also jetzt Streitigkeiten erleben oder um einen Angehörigen trauern, gefährdet zu sein, psychisch besonders belastet zu werden und dann auch psychische Störungen zu bekommen. Auch so psychologische Faktoren wie ein geringes Kontrollerleben, also dass ich das Gefühl habe, ich habe keinen Einfluss auf mein Leben, auf die Umwelt, geringe Selbstwirksamkeitserwartung, das geht auch in die Richtung, oder auch die Hilflosigkeit, also ich kann nichts verändern, das sind deutliche Risikofaktoren. Problematisch scheint auch eine geringe Medienkompetenz, gerade im Umgang mit sozialen Netzwerken, und ein fehlender Zugang zu neuen Medien, wie das ja häufig bei älteren Menschen der Fall ist. Interessant und relevant sind Altersbefunde. Also wenn wir uns jetzt die Menschen hinsichtlich der verschiedenen Altersabschnitte anschauen, dann die Studien zeigen recht eindeutig, dass insbesondere Kinder und Jugendliche, aber auch besonders die jungen Erwachsenen, also wir nennen das auch die in dem Transmissionsalter sind, so zwischen 18 bis 25, dass die besonders gefährdet zu sein scheinen. Und dann am anderen Ende allerdings auch Seniorinnen und Senioren im sehr hohen Alter, gerade in Alten- und Pflegeheimen. Da wissen wir noch recht wenig, weil die, wie gesagt, sich nicht an Online-Studien in der Regel beteiligen. Hinzu kommen natürlich Menschen mit früheren oder bereits bestehenden psychischen Erkrankungen. Da es sich, wie Janine ja eben erläutert hat, bei der Covid-19-Pandemie um einen multidimensionalen Stressor handelt, wird ganz klar nicht das Vorhandensein eines einzelnen Faktors sich auf die Psyche auswirken, sondern das dynamische Wechselspiel ist natürlich entscheidend, ob ich jetzt psychisch belastet bin oder nicht. Um diese Dynamik besser zu verstehen und Risikogruppen dann auch genauer zu charakterisieren, benötigen wir jetzt weitere längsschnittliche Untersuchungen, auch an repräsentativen Stichproben. Aber wie können wir denn jetzt schon helfen? Was sind Konsequenzen? Zunächst aus Sicht der Prävention, also aus Sicht der vorbeugenden Angebote.
Alle, also auch Personen ohne psychische Symptome oder Risikofaktoren, sollten universell über das Infektionsgeschehen und die Notwendigkeit und die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen informiert werden und gleichzeitig hilfreiche und praktische Bewältigungsstrategien im Umgang mit möglichen Stressoren erhalten. Das stärkt das Kompetenzgefühl, das Kontrollerleben und somit die Resilienz. Personen mit erhöhtem Risiko und andauernder Stressbelastung, also zum Beispiel Personen in sogenannten systemrelevanten Berufen, aber auch beispielsweise sozial schwache Familien, Familien mit Migrationshintergrund, müssen identifiziert werden und dann eben auch gezielt mit entsprechenden sogenannten indizierten Präventionsmaßnahmen angesprochen werden. Hier gibt es bereits erste online-basierte Hilfsprogramme, die Ängste und Sorgen, aber auch Schlafstörungen oder die bereits genannten zwischenmenschlichen Probleme adressieren. Aber wie sieht denn jetzt die Hilfe aus, wenn Menschen tatsächlich behandlungsbedürftige psychische Störungen haben?
Hier haben wir ja glücklicherweise sehr viele evidenzbasierte Psychotherapien zur Verfügung. In erster Linie natürlich unsere Richtlinienverfahren, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Das sind in Deutschland ja die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierten Verfahren und ganz neu auch die systemische Therapie. Diese Richtlinienverfahren können die Therapeuten natürlich auch mit weiteren evidenzbasierten Methoden augmentieren, also hinzunehmen, welche auch ganz genau die Covid-19-assoziierten psychischen Probleme adressieren. Beispielsweise denke ich da an die interpersonelle Psychotherapie, die nämlich zur kurzfristigen fokussierten Bearbeitung von Lebensveränderungen, Konflikten, Einsamkeit und Trauer entwickelt wurde. Und all diese Themen sind ja auch jetzt durch die Covid-19-Pandemie äußerst relevante Themen. Auch Akzeptanz- und achtsamkeitsbasierte Verfahren, die die Wirksamkeit eindrucksvoll nachgewiesen haben, spielen hier sicher eine große Rolle. Wir müssen natürlich schauen, je nach Schweregrad, Chronifizierung, Komorbidität, also ob noch weitere Störungen auch vorliegen. Und insbesondere der individuellen Problemkonstellation sollten die Verfahren und Methoden ausgewählt werden. Da wir mit einem erhöhten Bedarf bei gleichzeitig schon jetzt begrenzten Behandlungskapazitäten rechnen, ich darf erinnern, dass auch schon jetzt je nach Bundesland und Stadt Patienten teilweise 6 bis 8 Monate auf einen Therapieplatz warten, erscheinen vor allem Kurzzeitinterventionen sehr sinnvoll. Gerade auch zur Behandlung von leichteren neuen Fällen oder Verschlechterungen einer zuvor bereits remittierten psychischen Störung. Auch aus einer gesundheitsökonomischen Perspektive scheinen die sehr relevant und hilfreich, um die Versorgungslücken zu reduzieren und Behandlungsmöglichkeiten zu erweitern. Wir denken, dass es hier besonders wichtig ist, interdisziplinär zu arbeiten, also je nach individueller Problemkonstellation auch psychiatrische Kollegen natürlich zur medikamentösen Behandlung, aber gerade auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter oder auch Anwälte oder Insolvenzberaterinnen und Berater in die Psychotherapie einzubeziehen. Zudem sollte in der Regelversorgung vermehrt auf Internet- und mobilbasierte Interventionen zurückgegriffen werden, um einerseits größere Teile der Bevölkerung zu erreichen und andererseits natürlich auch das Infektionsrisiko zu minimieren. Wie sieht denn da die Situation in Deutschland aus?
In Deutschland werden jetzt aufgrund der eingeführten Abstandsregelungen zunehmend videobasierte Angebote im Rahmen der Psychotherapie genutzt, was eben dann auch möglich war durch eine Anpassung der Regularien zur Leistungserbringung im März. Also das wurde relativ frühzeitig ermöglicht, dass bürokratische Hürden, also für die digitalen Angebote im Rahmen der Krise schnell abgebaut wurden. Und so konnten auch Versorgungslücken kurzfristig minimiert werden. Ich denke, diese Errungenschaften der digitalen Leistung in der Psychotherapie sollte jetzt möglichst nicht wieder in Frage gestellt werden. Wir sollten aber die praktische Umsetzung hinsichtlich vor allem der Wirksamkeit noch genauer untersuchen. Tatsächlich war es recht schnell möglich, schon während der Kontaktbeschränkungen auf Videotherapie und Telefonkontakte und das sogar mit den meisten bereits in Behandlung befindlichen Patientinnen und Patienten umzustellen. Hier ist es natürlich auch wichtig, dass die erforderliche Infrastruktur bereitgestellt wird, dass datenschutzrechtliche und abrechnungstechnische Fragen geklärt sind, was ja Gott sei Dank sehr gut funktioniert hat. Diese digitalen Angebote sind gerade für Flächenländer wie Mecklenburg-Vorpommern interessant.
Ja, du hast ja auch sehr schnell dann bei deinen Patientinnen und Patienten auf die Videotherapie im März umgestellt. Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht mit deinen Patienten?
Also nach eingangs natürlich ein paar kleinen technischen Schwierigkeiten hat das wunderbar funktioniert. Also ich konnte beispielsweise auch mit einer Patientin, die jetzt keinen Laptop, keine Webcam zur Verfügung hatte und im ländlichen Raum lebt, ganz schön das über das Smartphone laufen lassen. Also wir haben dann Videotherapie über das Smartphone gemacht und sie war dann auch sehr froh, dass eben keine längere Behandlungspause entstanden ist und sie dann trotzdem eben weiter Psychotherapie erhalten konnte. Was sollte denn jetzt aus psychologisch-klinischer Sicht bei den Corona-Strategien und den Regelungen insbesondere auch der Regierung beachtet werden, um negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit zu minimieren?
Ja, aus klinisch-psychologischer Sicht sind die frühzeitigen und man muss ja auch sagen, wirklich sehr erfolgreichen Maßnahmen in Deutschland, die eine Überbelastung unseres Gesundheitssystems und eine stark erhöhte Mortalitätsrate vermieden haben und zukünftig hoffentlich auch weiter vermeiden, als effektive Präventionsstrategie anzusehen und insbesondere interessanterweise ja auch für traumaassoziierte Störungen beim Gesundheitspersonal, Erkrankten und Angehörigen. Bei der Gestaltung der Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere auch der Quarantäneregelungen, sollte jetzt aus unserer Sicht natürlich darauf geachtet werden, dass die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit so minimal wie möglich gehalten werden. Wir wissen beispielsweise aus wirklich zahlreichen Studien, dass sowohl Isolation als auch Einsamkeit dramatische Auswirkungen auf die psychische und interessanterweise auch die physische Gesundheit haben können. Und daher sollten Kontaktmöglichkeiten und Beziehungen mit wenigen Personen trotz physischer Distanzierung weiter ermöglicht werden, auch wenn es gegebenenfalls jetzt nochmal zu einer Straffung der Regelungen kommt im Herbst und Winter. Wir Menschen sind nun mal soziale Wesen und darum ist es ganz wichtig, dass wir uns auch weiter, es müssen ja nicht viele sein, aber doch mit bestimmten und wichtigen Personen umgeben. Wir plädieren auch dafür, komplette Schulschließungen unbedingt zu vermeiden, auch die Kinderbetreuung weiter zu gewährleisten und gerade auch für diese vulnerablen Gruppen, die wir vorher benannt haben, die jungen Menschen in dem Transmissionsalter, aber auch die sehr alten Seniorinnen und Senioren in den Alten- und Pflegeheimen, gerade da zu schauen, dass die weiter Beziehungen auch pflegen können, auf vielleicht ja auch auf sehr verschiedene, kreative, auch digital unterstützte Wege. Zum Abschluss erscheint es für uns jetzt auch noch sehr wichtig, auch die positiven Nebenwirkungen und Chancen der Covid-19-Pandemie für die psychische Gesundheit zu beleuchten. Welche sind denn das aus unserer Sicht?
Es klingt zunächst einmal seltsam, dass wir auch von positiven Nebenwirkungen sprechen. Aber tatsächlich ist es so, dass positive Nebenwirkungen der Covid-19-Pandemie sich auf verschiedensten Ebenen beobachten lassen. Wenn wir uns die individuelle Ebene anschauen, dann berichten Personen zum Beispiel auch von einer wahrgenommenen positiven Entschleunigung des Alltags. Also sie können zum Beispiel mehr Zeit mit der Familie verbringen oder sie haben nicht nur Konflikte, sondern eben auch vertiefte intime Paarbeziehungen. Die Menschen verbringen einfach mehr Zeit miteinander. Insbesondere die Flexibilisierung und Digitalisierung der Arbeit hat auch für einige Menschen zu positiven Konsequenzen geführt. Zum Beispiel bezüglich der Organisation von Familie und Beruf, der Work-Life-Balance oder flexiblen Lebensmodellen. Und gleichzeitig führt die Pandemie bei einigen Menschen auch zu einem besonders verstärkten sozialen und gesellschaftlichen Engagement, wenn Sie nur mal an die verschiedenen Initiativen zur Nachbarschaftshilfe denken. Also dieses soziale Engagement wird gefördert und fordert aber gleichzeitig auch wiederum Flexibilität und Kreativität, um mit den neuen Herausforderungen umzugehen. Alle genannten Faktoren wirken sich damit positiv auf die psychische Gesundheit und die Resilienz aus und systemisch erfolgten eben in verschiedenen Bereichen sehr flexibel und sehr schnell Anpassungsleistungen. Also wiederum im Bereich der Psychotherapie zum Beispiel, durch die erwähnten Aufhebung der Beschränkung in der Abrechnung von Video- und Telefontherapie und aber auch der Bereitschaft, sowohl auf Patientinnen- und Patientenseite, aber auch auf Behandlerinnen- und Behandlerseite, digitale Möglichkeiten erstmalig oder auch vermehrt zu nutzen. Außerdem fungiert die Krise wie so ein Brennglas, welches bislang eben vernachlässigt die Risikogruppen wieder stärker in den Fokus rückt, also zum Beispiel die Pflegeberufe und bestehende Missstände wie häusliche Gewalt oder ungleiche Bildungschancen wiederum aufdeckt, was die Forderung nach Lösungen deutlicher macht und vielleicht auch zu beschleunigen vermag. Magst du noch ein Schlusswort beisteuern?
Ja, ich versuche mal unsere Kernbotschaften abschließend kurz zusammenzufassen. Also ich hoffe, wir konnten verdeutlichen, dass die Covid-19-Pandemie nicht nur eine der größten Gesundheits- und Wirtschaftskrisen des 21. Jahrhunderts darstellt, sondern wirklich auch eine Herausforderung für die psychische Gesundheit. Das liegt daran, dass Covid-19 psychologisch als ein neuer, multidimensionaler und potenziell toxischer Stressfaktor aufgefasst werden kann, der auch in Deutschland zu vermehrten psychischen Problemen in der allgemeinen Bevölkerung bereits geführt hat und vermutlich auch zu einem Anstieg der Inzidenz- und Prävalenzraten psychischer Störungen führen wird. Wir unterstützen die Sicherheitsmaßnahmen der Regierung, wobei wir dafür plädieren, diese so zu gestalten, dass die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit minimiert werden und insbesondere möglichst Einsamkeit und Isolation und auch andere Stressfaktoren vermieden werden. Ganz wichtig ist, Prävention und Intervention anzubieten. Prävention generell für die Bevölkerung, insbesondere für die Menschen mit den bereits identifizierten Risikofaktoren. Intervention für Menschen mit behandlungsbedürftigen psychischen Störungen. Da erscheinen uns insbesondere Akuttherapien, Kurzzeittherapien auch unter Einbezug von anderen Berufsgruppen, wie zum Beispiel Sozialarbeitern, sehr, sehr hilfreich und die vermehrte Nutzung von digitalen Angeboten, sowohl in der Prävention als auch in der Intervention. Wenn Sie jedoch bemerken, dass Sie behandlungsbedürftige Probleme haben, also wirklich einen großen Leidensdruck und Probleme, die sich auf verschiedene Lebensbereiche auswirken, dann zögern Sie bitte nicht, sich professionelle Hilfe zu holen, sei es in Ambulanzen oder in Kliniken. Letztlich macht die Krise wie ein Brennglas auf andere Krisen und Missstände aufmerksam und führt ja auch zu positiven Nebenwirkungen und Chancen, wie wir es soeben beschrieben haben. Beides kann kurz- und langfristig eine erhebliche Chance darstellen, die psychische Gesundheit zu verbessern. Nutzen wir sie!